Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Jetzt
funktioniert's. Jetzt ist er direkt in der Leitung. Timo, wir starten sofort durch. Das hast du noch nie gemacht bei Kreisab, oder?
Nee, aber das war mal was Neues.
Ja, schön, dass du mit dabei bist und schön, dass ihr da draußen auch mit dabei seid. Ich habe das jetzt mal so eiskalt gemacht. Habe ich dich ein bisschen überrumpelt?
Nicht mehr als sonst, Sascha. Es passt.
Ja, schön. Erstmal schönen Montag an die Förde nach Flensburg. Schön, dass du mit dabei bist, Timo. Timo Fleth von Flensburger Wies, mein Gast heute in dieser nächsten Folge von Kreisab. Und ich freue mich, dass auch ihr mit dabei seid. Und jetzt muss ich dich nochmal ein bisschen überrumpeln. Hast du eventuell diese Szenen gesehen, die sich in Kiel abgespielt haben? Da gab es ja heftige Diskussionen, ja, rund um ein, zwei Szenen, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, da ging es ein bisschen ruppiger zu, aber Handball ist halt auch ein Kontaktsport, oder nicht?
Also ich habe wirklich nicht alles gesehen, sondern nur zwei Ausschnitte irgendwie gegen Elias Ellison Achipagültu, den es ja dann getroffen hat. Das Lars Koyin da, übrigens auch ehemaliger Flensburger, ich weiß nicht, ob das da eine Rolle spielt. Aber ja, er trifft ihn doof und das ist natürlich wild, aber die Schiedsrichter ahnten und ich finde, da sollte man jetzt auch nicht mehr draus machen, als es ist so.
Ich fand es relativ amüsant, was ich dann so bei Social Media gelesen habe. Manchmal mache ich das ja einfach nur, um mich wirklich zu amüsieren. Ja, ich zitiere hier mal, das ist von einem Fan des Bergischen HC, also für alle, die es nicht mitbekommen haben. Der BHC hat eigentlich relativ ordentlich gespielt dafür, dass auch wichtige Spieler nicht mit dabei waren. Gut, das ist beim THW Kiel teilweise auch so der Fall. Allerdings, da freuen wir uns natürlich sehr drüber, Gonzalo Perez de Vargas hat sein Debüt für die Zebras gegeben und nach langer Verletzung ist er wieder mit dabei. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Also ich zitiere mal aus der Handball-Ecke. Der THW Kiel heult sich in seiner Pressemitteilung aus, lasst uns ein Crowdfunding für eine Taschentuchlieferung starten. Das sind wir ihnen mindestens schuldig, nachdem Koi und Wasilewski ihre gesamte Mannschaft schwer verletzt haben, während sich Friedensnobelpreisträger Dufniak und Co. wie immer absolut anständig benommen haben. Also dazu sollte man vielleicht erwähnen, dass Domagoj Dufniak, der ja auch mit allen Wassern gewaschen ist, und das finde ich auch in Ordnung so, ja, dass der nach dieser Szene gegen Ende der ersten Hälfte, das war die 28. Spielminute, dann heftig diskutiert hat und der ist auch wohl irgendwie mit dem Scheibenwischer dann in Richtung, ich weiß nicht, Schiedsrichter oder BHC-Bank in die Kabinen gegangen. Da kann man natürlich auch nochmal über eine persönliche Strafe nachdenken, gab es aber nicht. Und es war eine Aktion von Elias Ellison Achipagültu und dann gab es einen Zweikampf mit Lars Koy, dem niederländischen Kreisläufer des BHC. Und während er sich per Rolle rückwärts so hochstemmen wollte, landete Achipagültu sozusagen auf ihm drauf. Ihr könnt das, glaube ich, auch bei Social Media nochmal nachsehen. Die Szene wird es bestimmt irgendwo geben. Ich finde, dieses Hochstemmen der Beine, Timo, das muss nicht nochmal sein, ihm aber da pure Absicht zu unterstellen, auch vielleicht, dass sein Gegenspieler verletzen wollte, das sehe ich dann doch nicht.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also um das ein bisschen mit Humor vielleicht auch zu nehmen, schön, dass in der handballerischen Grundausbildung das Turnen auch nicht zu kurz kommt. Also haben das beide auch überlebt. Klar muss er die da nicht hochstrecken, so in der Form. Aber ich würde da auch nicht irgendwie boshaft oder ja Absicht unterstellen. Wir sind Handball, da ist Zweikämpfe, da ist Action. Und sind wir doch mal ehrlich, also das macht ja mitunter auch, also wenn es nicht völlig weit über diesem berühmten Strich ist, auch ein Teil des Spaßes und der Faszination des Handballsportes aus.
Ja, was mir dann irgendwie nicht so gefällt, ist, dass der THW Kiel, wie gesagt, in der Pressemitteilung da noch was zu sagt, dass sie dann auf dem WhatsApp-Kanal irgendwie noch sagen, ein bitterer Beigeschmack war die Härte des Gegners und so weiter. Also der THW Kiel, ja, ist ja auch eine Mannschaft jetzt über viele, viele Jahrzehnte fast schon, die, sag ich mal, nicht zimperlich umgehen mit den Gegenspielern. Von daher finde ich, sollte man sich da sehr zurückhalten und mir war das dann zu viel nach außen. Der THW hat dieses Spiel gewonnen, es hat sich kein Spieler verletzt und dann sollte man meines Erachtens als öffentliches Organ, also sozusagen als Pressestelle oder als Verein selber, wie auch immer man das dann bezeichnen will, eher die Wogen glätten und vielleicht auch am besten gar nichts mehr dazu sagen, dass das in der ersten Aufregung der Fall ist. Das kann ich dann eventuell noch nachvollziehen, also für die Spieler auf der Platte oder für den Trainer Philipp Biecher, aber dass man hinterher dann noch über die Vereinsorgane solche Äußerungen tätigt, finde ich dann doch ein bisschen schwierig. Worüber sprechen wir heute? heute sonst noch, außer uns darüber auszulassen, was in zwei Szenen in Kiel passiert ist. Wir sprechen natürlich ausführlich über die SG Flensburg-Handewitt, denn ich finde, es gibt dort ein paar Themen, die man auf jeden Fall diskutieren kann. Was ist eigentlich los gewesen in den ersten beiden Spielen der Saison und warum hat das dann auf einmal so eine Wende genommen? Aktuell Flensburg in einer fantastischen Verfassung. Die Mannschaft eilt von Sieg zu Sieg. Darüber werden wir natürlich reden. Wir sprechen über die Situation mit Simon Pitlick und wir sprechen auch über den Trainer, über Alej Pajovic und auch über die Situation, dass natürlich am Ende der Saison zwei absolute Weltklasse-Kreisläufer den Verein verlassen. Und das ist nicht sonderlich einfach zu kompensieren. Überhaupt die Situation bei der SG wirkt so ein bisschen tief. Timo, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst. Aktuell so nach dem Motto, eine letzte gemeinsame Reise in dieser Konstellation und deswegen hauen wir nochmal einen raus.
Es hat so ein bisschen was, und dann bin ich vielleicht auf dem 2007, wenn nicht jetzt, wann dann? So, es ist tatsächlich so, und da gebe ich dir völlig recht, mit der Kaderentwicklung am Kreis vor allem, die ja auch maßgeblich für die defensive Stabilität mitverantwortlich ist, das wird dauern, wenn dort neu besetzt wird. Und diese Top-Leistung, die sie derzeit abrufen, die können sie auch in der Form abrufen, weil sie eben so viele Automatismen schon haben. Das wird dann eng, wenn es neu besetzt ist. Wobei die Neubesetzung ja, zumindest die eine Personalie ist ja raus mit Emil Berghold, ist ja nicht schlecht. So, überhaupt nicht. Aber natürlich noch nicht auf dem Niveau, wie es Johannes Goller oder Lukas Jørgensen in Verbund mit Blas Blagotinschek sind. Das wird spannend.
Ja, das denke ich, wird extrem spannend. Vor allem frage ich mich ja, wie man zwei Kreisläufer dieser Qualität ersetzen soll. Wenn du einen ersetzen musst, ist das schon schwer genug. Dann kannst du aber demjenigen, der nachfolgt, dann auch entsprechend Zeit geben, sich einzufügen. Dann bekommt er vielleicht nur 10 Minuten pro Hälfte. Man teilt sich das nicht mit 15-15 auf und so weiter. Und wenn einer mal ausfällt, dann ist das natürlich aktuell eine absolute Luxussituation, weil man sehr, sehr gute Kreisläufer hat. Du hast ja gerade Blagotinschek auch noch angesprochen. Aber gibt es denn da schon erste Gerüchte, die man hört, wer da eventuell kommen soll? Denn das ist nach wie vor für mich die Schlüsselposition im Handball überhaupt. Wenn du einen Weltklasse-Kreisläufer hast, am besten zwei davon, dann bist du schon mal extrem gut aufgestellt.
Also ich glaube, die beiden, die dann da sind mit Emil Berghold und Blas Blagotinschek, sind schon sehr, sehr gut. Ich habe vom Bauchgefühl her eher die Herausforderung, dass ich denke, die werden sich defensiv finden, aber offensiv mit dem, was an Goller und vor allem auch Lukas Jørgensen, den ich offensiv noch stärker finde als Goller tatsächlich, geht da richtig viel Qualität weg. Und das wird die spannende Frage sein, wie lösen sie das? Wie fangen sie das auf? Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, dadurch, dass Amrik Min noch dazukommt und die Besetzung im Rückraum der SG ist ja gemeinhin bekannt, alles andere als schwach mit dem Personal, was da ist, brauchen sie den Kreisläufer vielleicht gar nicht in der Form und lösen das dann anderweitig. Kann natürlich auch sein. Aber die Offensive wird für mich das große Fragezeichen. Und da klopft es so ein bisschen an, dass wohl Justus Fischer natürlich weiterhin ein heiß gehandelter Name ist. Der hat natürlich noch länger Vertrag in Hannover, aber wie wir in Flensburg ja auch wissen, sind Verträge ja auch meistens nur, ich sag mal, Rahmenbedingungen, die auch veränderbar sind. Von daher würde ich nicht überrascht sein, wenn Justus Fischer ein Name wird, der irgendwann auch im SG-Trikot aufläuft.
Der passt aus meiner Sicht auch sehr gut da rein. Also ich glaube, dass der vom Typ, vom Charakter her ein Spieler ist, der für die SG Flensburg-Handewitt wie gemacht ist. Und ich sehe ihn auch offensiv extrem gut. Er hat ja normalerweise eine sehr, sehr gute Quote. Jetzt in dieser Saison sieht es nicht ganz so gut aus. Das liegt aber, glaube ich, insgesamt am Spiel der Hannoveraner. Das ist nicht mehr ganz so flüssig. Jetzt haben sie gestern in allerletzter Sekunde in Lemgo gewonnen und das war ein Sieg, der hat ganz viele Emotionen freigesetzt. Ich weiß nicht, ob du die Jubelbilder gesehen hast, aber da war eine Riesenfreude, als August Petersen, der ehemalige Flensburger, ja auch wie Lascoy, also wir bewegen uns heute hier irgendwie immer im Flensburger Dunstkreis, diesen Treffer mit der letzten Sekunde erzielt hat, der aus meiner Sicht auch regulär war. Die Lemgoer haben dann zwar protestiert, dass er irgendwie aus dem Ausgekommen wäre, habe ich aber auch nicht erkennen können und die Kameraperspektiven haben das nicht hergegeben. Also von daher aus meiner Sicht alles in Ordnung. Aber in Hannover läuft es jetzt in dieser Saison nicht so geschmeidig. Trotzdem ist Justus Fischer ein Spieler, der auch theoretisch in den nächsten 10 Jahren am Kreis der SG Flensburg-Handewitt funktionieren kann. Also das ist ja nicht ein Spieler, den man perspektivisch noch groß aufbauen muss. Der kennt die Bundesliga, der hat schon Turniere gespielt und das ist ein ordentlicher Brecher. Ich bin ein Riesenfan von Justus Fischer. Ich glaube, der passt da perfekt rein.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, Justus Fischer ist für mich quasi ein Johannes Goller von vor 3-4 Jahren. so ein bisschen überspitzt gesagt. Und ich glaube, dass da ist auch noch viel Luft nach oben tatsächlich. Aber in dieses SG-Spiel passt er super. Da würde er mit seiner Art richtig gut reinpassen. Dazu muss man wissen, dass Marco Grigic ja mit einer Lakenmacher liiert ist und die ist ganz dicke mit Justus Fischer auch. Also es gibt da schon irgendwo Verbindungen, wenn man das so möchte, wobei das in der Handballwelt ja alles andere als selten ist, dass dort auch Kreuz- und Querverbindungen da sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Justus Fischer als Gesamtpaket das, was an Lücke dann da wäre, wunderbar ausfüllen kann. Und ich würde ihn gerne im SG-Trikot sehen. Ich glaube, das würde der SG richtig gut zu Gesicht stehen. Allerdings muss man auch abwarten. Ich meine, er hat einen Vertrag in Hannover und solange das so ist, muss man eben auch gucken, wie man da zusammenkommen könnte.
Jetzt versetzen wir uns aber mal in die Perspektive von Justus Fischer. Der spielt jetzt in Hannover, ja, schon seit vielen, vielen Jahren und eigentlich müsste man denken, diese Mannschaft hat Limits. Also er wird nicht mit der TSV Hannover Burgdorf deutscher Meister werden. Auch, dass er mit Hannover in der Champions League spielt, halte ich für eher unwahrscheinlich. Er und natürlich Rinas Uschins sind die beiden Spieler, die dort im Blickpunkt stehen. Und sie holen ja aus der eigenen Jugend immer wieder Talente nach. Also sie verpflichten nicht so krass im Ausland, sage ich jetzt mal. Da hatten sie jetzt eine Phase, jetzt sind sie wieder ein bisschen zurückgegangen dazu, nochmal eigene Talente einzubauen. Aber wenn ich jetzt Justus Fischer bin, dann weiß ich doch eigentlich, mit Hannover habe ich vielleicht sogar in den letzten 2 Jahren schon das Maximum erreicht. Oder siehst du das komplett anders?
Nee, das sehe ich nicht komplett anders tatsächlich, weil Justus Fischer für seine Entwicklung war Hannover total gut. Ist es im Moment, glaube ich, auch tatsächlich noch, auch wenn sie jetzt durch ein wirklich tiefes Tal durchmarschieren. Und du hast es auch gesagt, der Jubel in Lemgo hat schon gezeigt, wie wichtig jetzt mal ein Erfolgserlebnis war. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen das, was denen gefehlt hat. Denn von der Qualität her sind sie immer noch gut. Aber in diese Top-Phalanx, die da oben in der Bundesliga und dann ja auch im europäischen Handball figuriert, da wird Hannover nicht reinstoßen können und da werden auch nicht die finanziellen Möglichkeiten vorhanden sein, um das zu machen. Und da ist die SG natürlich ein guter Ansprechpartner in dem Fall oder eine gute Alternative, weil sie von der Kaderqualität und das jetzt mal den Kreis ansonsten, aber ja von den Rückraumbesetzungen, auch Torhüter, der Simon Möller, finde ich übrigens, der dann kommt für Kevin Möller, den finde ich übrigens auch sehr, sehr spannend. Die sind weiterhin wirklich gut zusammen und werden auch weiterhin dort oben um die Champions-League-Plätze und auch um Titel spielen. Und das wird er mit Hannover nicht können. Und damit, finde ich, ist das ein Punkt, wo ein Spieler irgendwann die Entscheidung treffen muss und sagen muss, okay, ich bin jetzt hier am Ende meiner Möglichkeiten, was meine Entwicklung angeht. Wenn ich dann weiter will, dann muss ich auch woanders hin. Und ich glaube, das wird der Punkt sein, an den Justus Fischer auch jetzt irgendwie über kurz oder lang kommen wird. Und warum dann nicht SG?
Ich glaube auch, dass das extrem gut passen würde. Wie gesagt, sie suchen natürlich noch und du hast darauf hingewiesen, dass vor allem in der Offensive Lukas Jørgensen fehlen wird. Und ich denke auch, dass das der entscheidende Punkt ist, der dann nochmal für Justus Fischer spricht. Und sie haben ja jetzt auch nicht so viele deutsche Spieler in diesem Kader. Also das ist ja auch immer so ein Punkt. Ja, für die Flensburger spielt das vielleicht nicht so eine große Rolle, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Justus Fischer das macht. Das heißt nicht, dass das passieren wird. Aber ich sag mal so, Timo, bei Emmerich Minder haben wir auch nicht so daneben gelegen.
Das stimmt. Und der ist auch super spannend und der freut sich auch schon tierisch auf Flensburg, muss man sagen. Ich bin nach wie vor begeistert von ihm und ich glaube, das wird nochmal ein extremer Boost an Umschalt- und Tempoverhalten, weil Pütlik dann, der ja unbestritten Chef ist in diesem SG-Rückraum und auch wirklich, also Sprachrohr und Spielmacher und verlängerter Arm, was auch immer man ihn dann nennen möchte, wenn der das ein bisschen aufteilen kann, mehr aufteilen kann, und das wird er auch schon mit Witzke können, wenn Witzke jetzt wieder in ordentliche Umdrehung reinkommt, dann hast du mit Min nochmal einen X-Faktor irgendwie, der diesen Rückraum noch ja schwerer ausrechenbar macht. Also alleine, wenn ich mir das Spiel gegen Hamburg jetzt nochmal vor Augen führe, das war teilweise wirklich zum Zungenschnalzen, was diese Rückraumspieler dort miteinander abgeliefert haben und in einer Form, wo du sagst, es ist eben nicht, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, dieser Magdeburger Handball reinrödeln 1-1 und isolieren und gucken, ob ich meinen Zweikampf und von 6 Meter den Abschluss irgendwie, sondern eben auch über gute Kreuzung, viel Tiefe drin, dann aus diesem Rückraum diese Würfe kriegen. Und das kann ein Min eben auch so generieren wie ein Pütlik. Und das wird irre spannend.
Ich freue mich auch sehr darauf, ihn in der Bundesliga zu sehen. Wir müssen doch aber jetzt erstmal die Ablöse für Justus Fischer finanzieren. Was machen wir denn jetzt da?
Ich kann durchhören, dass du in Richtung Simon Pütlik denkst und 2027 vermutlich. Denn vorher wird es nichts werden.
Ah, vorher wird es nichts werden, ja? Also das ist jetzt eine klare Aussage von dir, nicht, dass du dich da verrennst.
Das mag sein, dass es gewagt sich anhört, aber dafür sind die Signale auch von Flensburger Seite bislang so klar, erstaunlich klar von Vereinsseite, die sagen 26 auf gar keinen Fall. Wenn, also die Klausel gibt es 27, das ist ja mittlerweile auch offiziell bestätigt. Wenn, dann 27. Wir warten nach wie vor auf eine Aussage von Simon selbst. Hat sich noch sehr bedeckt gehalten, kann ich auch irgendwo verstehen. Aber er ist im Grunde genommen der Einzige, der dieses Rauschen irgendwie beenden kann. Und dann wird die Ablösesumme, glaube ich, auch nicht, also sie wird da sein, aber sie wird nicht ganz so hoch sein. Und dann muss man gucken, wie man einen Justus Fischer loseisen könnte. Aber ich glaube, dass es bei der SG durchaus auch, also ich meine, die haben ja jetzt in der Saisonvorschau auch verlautbaren lassen, dass der Etat mittlerweile über 10 Millionen liegt. Ich glaube, dass sie schon Geld finden können, wenn sie denn wollen.
Ich möchte mal folgendes Argument dagegen halten und ein bisschen interpretieren, warum die SG Flensburg-Handewitt so offensiv kommuniziert hat, dass das erst 2027 was wird und nicht schon im kommenden Sommer. Wenn ich jetzt mal aus der Perspektive des Vereins versuche, das zu betrachten, wie kann ich dafür sorgen, dass hinterher keiner zu mir kommt und sagt, ah, die blöde SG Flensburg-Handewitt, da haben sie die eine Sache erzählt, aber die andere Sache gemacht. Wenn jetzt nämlich Simon Pütlik, ich sag mal so, im Februar, März sagt, ey Leute, ich will hier weg, ich will zu Matthias Gitzel, ich will zu Nikola Krikau, ich will da nach Berlin, ich will unbedingt da spielen, denn das ist ja dann die wahrscheinliche Variante. Die suchen ja, weil Lasse Andersson den Verein im Sommer verlässt. Ich möchte da unbedingt hin. Ich will hier einfach nicht in Flensburg bleiben. Ich habe hier eine gute Zeit gehabt. Ich habe immer alles für euch gegeben. Das ist ja jetzt die dritte Saison von Simon Pütlik. Zweimal die European League gewonnen. Also auch sportlich erfolgreich gewesen, auch wenn man sich nicht für die Champions League qualifiziert hat. Aber zwei große Titel gewonnen. Also das ist ja auch mal der Fakt. Ich möchte gerne nach Berlin gehen. Ich ziehe das durch. Ich gehe nach Berlin. Was macht denn dann die SG Flensburg-Handewitt? Die ist ja dann unter Zugzwang und die könnte dann hinterher sagen, ist ja dann relativ einfach, ja, aber der Spieler wollte unbedingt weg. Und das finanzielle Angebot, das war so viel mehr Geld als 2027, das mussten wir einfach machen. Hältst du das für komplett ausgeschlossen?
Also ehrlicherweise mittlerweile in unserem modernen Handball, der sich, und das muss ich tatsächlich sagen, leider den Fußballgeflogenheiten ja immer mehr annähert, in diesen Bereichen halte ich es nicht für ausgeschlossen. Aber ich finde, Simon Pütlik ist vom Typ her einer, der nicht vor Verantwortung davon rennt. Und die SG hat ja seinen Vertrag verlängert bis 2030 vorzeitig und hat ihm ja quasi die 26er Ausstiegsklausel damit abgekauft, wenn man so möchte. Dass es die dann 27 gibt, ist dann so. Aber das macht sie ja nicht ohne Grund. Und ich glaube, Simon mit der Perspektive kann ich mir schon vorstellen, dass er bis 27 dann auch bleibt und dann erst dort wechselt. Aber ausgeschlossen ist es natürlich nicht.
Kannst du denn meine Argumentation nachvollziehen aus Sicht der SG, dass die eben sagen, wir machen jetzt hier ganz offensive Pressearbeit. Das ist ja durchaus erstaunlich zu sagen, es gibt eine Klausel und so weiter und so fort, aber er geht auf gar keinen Fall 26. Also kannst du meine Perspektive bzw. Argumentation besser gesagt verstehen, dass die SG das so handhabt?
Ja, klar. Wenn du so argumentierst, ist das natürlich nachvollziehbar. Die SG war aber ja alles andere als darum bemüht, diese Form der Kommunikation überhaupt erstmal in Angriff zu nehmen, sondern das ist dadurch gekommen, dass es eben massiv diese Gerüchte gab und auch ein Druck, ein medialer Druck dadurch entstanden ist, dass die SG irgendwann gesagt hat, ey, wir wollen jetzt hier gucken, dass wir irgendwie ein bisschen Ruhe schaffen. Dass sie das mit dieser Form der Pressemitteilung dann nicht geschafft haben, weil sie dann den 27er-Block ja auf jeden Fall geöffnet haben. Das ist dann so. Aber ich glaube, dass die SG wirklich gerne mit Simon bis 27 arbeiten möchte und dafür eben auch mit ihm als Krone auf der Torte, wenn du so möchtest, da auch wuchern möchte und den sportlichen Erfolg mit ihm da einfahren möchte. Also die werden ihn nicht gerne abgeben. Aber klar, also wenn das Angebot die Millionengrenze irgendwie erreicht oder vielleicht auch drei Viertel, dann wirst du Simon Pütlik auch irgendwann abgeben, weil du sagst, das lohnt dann nicht mehr.
Also wenn der finanzielle Unterschied zu groß ist, da bin ich aber nicht sicher, ob das ein neuer Verein dann auf den Tisch legen würde. In dem Fall halt konkret die Füchse Berlin. Das ist, glaube ich, offensichtlich, dass es ihn dorthin ziehen könnte. Dann würden sie es wahrscheinlich machen. Wenn eben aber das Geld nicht ausreicht, also die Differenz nicht groß genug ist, dann muss man sich immer überlegen, was möchte man? Was möchte man auch als Verein? Wohin entwickelt man sich? Weil man hat das Heft des Handelns ja durchaus in der Hand. Das ist ja gar nicht der Punkt. Du hast eben auch angesprochen, dass er der verlängerte Arm ist von Aleš Pajovic auf dem Feld. Er gilt auch als als jemand, der sehr kommunikativ ist intern. Nach außen äußert er sich ja eher selten, also er gibt das ein oder andere Interview, aber jetzt nicht in dieser Regelmäßigkeit wie andere Spieler. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil vielleicht diejenigen, die nur das Spiel immer gucken, das eventuell sogar unterschätzen, diese Fähigkeit. Er gilt als absoluter Führungsspieler.
Und das kann ich nur unterschreiben und unterstreichen. Simon ist einer, der mit Verantwortung groß geworden ist, der sie sucht, der sie nimmt, aber ohne, um sich selber viel Aufhebens zu machen. Es gab so Situationen in der letzten Saison, beispielsweise mit einem Johan Hansen, der ja auf Rechtsaußen, ich sag mal, eine durchwachsene Spielzeit hatte. Derjenige, der sich dann hingestellt hat, als Johan Hansen der SG in der European League da die Kohlen aus dem Feuer geholt hat und ganz viele Tore gemacht hat, ist Simon Pütlik, der sagt, toll, dass wir das geschafft haben, aber habt ihr gesehen, Johan Hansen, der war für uns da und gegen alle Widerstände und ne, so, der übernimmt derart viel Verantwortung und steuert auch ganz viel und ist innerhalb dieser Truppe so wohlgelitten. Ich kann es kaum in Worte fassen tatsächlich, weil, also man muss ja auch sagen, er wird ja auch nicht ohne Grund als so junger Bursche bei GOG schon Kapitän. Er ist nicht ohne Grund nach Niklas Landins Ausscheiden bei der Nationalmannschaft Teil mit Magnus Saustrup der Kapitänsgruppe. Also der Junge, da stimmt schon was in seinen Werten. Und das ist das, was mich so ein bisschen von dieser ganzen Wechselgedanke-Geschichte auch so ein bisschen abhält, da komplett mit einzustimmen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich mag das ja generell, wenn die Spieler nicht ständig den Verein wechseln. Also manchmal gibt es natürlich der Karriereverlauf eines Spielers nicht anders her. Das ist ganz normal. Also wenn man auch überlegt, jetzt haben wir eben über Justus Fischer gesprochen, der wird natürlich dann auch in der Vereinshistorie der TSV Hannover-Burgdorf eine relativ große Rolle spielen, wenn er irgendwann mal seine Laufbahn beendet. Aber wenn er jetzt, sage ich mal, nach Flensburg geht und spielt da noch 10 Jahre, dann ist er eigentlich eine Flensburg-Ikone, oder nicht?
Das ist ja wie bei den anderen, die da oben mittlerweile an der Wand hängen, genauso. Also wer die 10er-Marke knackt, der gehört schon zum Inventar und irgendwie zur Legende dann auch in Flensburg. Das steht völlig außer Frage. Aber es müssen auch immer die Möglichkeiten da sein, sich entsprechend zu entwickeln. Und wenn du gut werden willst, musst du irgendwann zu einem großen Verein. Und dann ist die Frage, ob du einen davon hast oder ob du 5 davon hast am Ende. Und das liegt ja immer auch ein Stück weit an dem, was der Verein will und an dem, was du selber leistest. Und deswegen würde ich das nie ausschließen wollen, dass ein Simon Pütlik auch nicht einfach bis 2030 in Flensburg bleibt.
Ich würde auch nicht ausschließen, dass er so lange in Flensburg bleibt, bis er dann vielleicht noch 2-3 Jährchen in Dänemark spielt. Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Nicht, dass ihr mich da draußen jetzt falsch versteht. Ich will jetzt nicht Simon Pütlik zu den Füchsen Berlin wegloben oder zu irgendeinem anderen Verein, aber wir versuchen natürlich das Ganze ein bisschen hier ja zu analysieren und Möglichkeiten auszuloten, gar nicht im spekulativen Bereich, aber deswegen habe ich mich auch mal versucht, in die Perspektive von Justus Fischer zu versetzen oder in die von Simon Pütlik oder die des Vereins, warum manche Dinge getan werden. Lass uns ein bisschen konkreter über die aktuelle sportliche Form sprechen. Und da ist es natürlich logisch, dass Simon Pütlik da eine ganz, ganz große Rolle spielt. Aleš Pajovic kam während der vergangenen Saison. Und dann habe ich gedacht, ein Trainer vom Balkan mit einer skandinavisch geprägten Mannschaft, das ist doch eine interessante Kombination. Dann habe ich das Auftaktspiel der SG Flensburg-Handewitt in Wetzlar kommentiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich das Gefühl, auch durch diese 4. Auszeit, die Pajovic dann genommen hat, war natürlich mega unglücklich und das Unentschieden. Als ich dann durch den Kabinentrakt gegangen bin nach dem Spiel, dass das alles irgendwie so, boah, dass das schon sehr, sehr intensiv ist, sage ich mal, bei der SG. Da ist ein hoher Erwartungsdruck, also eine hohe Erwartungshaltung. Die wollen am liebsten natürlich logischerweise, weil der Kader das ja auch hergibt, deutscher Meister werden. Da hast du sehr viel Anspannung gespürt. Da habe ich gedacht, puh, ob das mal lange gut geht. Dann haben sie zu Hause gegen Stuttgart nur unentschieden gespielt. Zu einem Zeitpunkt, wo Stuttgart jetzt davor und danach auch nicht unendlich viele Punkte geholt hat. Da müssen wir ja nur mal auf die Tabelle schauen. Aber was ist danach passiert, Timo? Warum haben die auf einmal den Schalter so umgelegt? Hätte ich nicht mitgerechnet in dieser Art und Weise?
Also es fühlte sich schon nach extremer Krise an und ich bin auch ganz ehrlich, man hat schon überlegt, okay, wenn er jetzt die nächsten 2-3 Spiele irgendwie, das war dann ja auch Minden irgendwie, glaube ich, als nächstes, wenn er das in den Sand setzt, dann wird es echt richtig eng für Pajo. Aber diese Mannschaft, und da ist dann Simon Pütlik auch wieder ein großer Teil von und eben Pajovic auch, der es ja auch in Österreich in seiner Nationalmannschaft geschafft hat, eine Atmosphäre herzustellen, dass die Mannschaft in sich klickt und dass das funktioniert. die können miteinander. Und das hat er hier bei der SG auch geschafft. Und dann hilft es natürlich, wenn du die ersten Erfolgserlebnisse einsammelst. Wäre der Minden verloren, dann wäre es richtig gruselig geworden und dann wäre es auch richtig fies geworden. Aber diese Mannschaft in sich, und da ist auch Neuzugang Kent Robin Tönnissen beispielsweise mit unfassbarer Erfahrung, wo man auch ein bisschen gelächelt hat, ob der SG wirklich hilft. Aber der ist unglaublich wichtig für dieses Gesamtgefüge. Ruhig, souverän und einfach verlässlich. Und diese Typen mit diesen X-Faktor-Menschen wie ein Marco Grigic, wie ein Simon Pütlik, in der Summe, in der Gemengenlage, waren in der Lage, sich derart ja auch die Meinung zu geigen. Also die waren schon sehr offen und ehrlich da in ihren Gesprächen, dass sie dann auch wieder einen gemeinsamen Weg gefunden haben. Und dann kommt ein Erfolgserlebnis nach dem anderen. Und dann verselbstständigt sich das ein bisschen bis jetzt quasi. Also ich sag mal 13 Siege in Folge nach den beiden Auftaktsunentschieden mit European League und Pokal sprechen auch für sich.
Ja, es geht mir vor allem um die Art und Weise. Das Spiel in Minden wurde hoch gewonnen, ja, das ist ein Aufsteiger, aber trotzdem, nach diesen beiden Negativerlebnissen in Wetzlar und dann zu Hause gegen Stuttgart, hätte ich nicht damit gerechnet, dass es so extrem ist. Also, die haben nicht die Kurve bekommen, sondern die haben die Superkurve bekommen. Also, das ist das, was mich so erstaunt, diese Drehung um 180 Grad.
Also, es ist ja so, dass diese Truppe, also es gibt da halt wirklich da so ein paar Köpfe drin. Ein Kevin Möller ist es, ein Simon Pütlik ist es, die einfach ganz viel Einfluss nehmen. Diese grundlegende Leistungsfähigkeit, da hat die SG ja unter anderem auch schon in der Vorbereitung durchaus gezeigt, dass sie was können und was sie können. Dieser Switch dann zum Liga-Alltag oder zum Liga-Start, der ist denen dann schwer gefallen. Aber dass das im Tank war, war denen klar. Die mussten dann nur rausfinden, okay, wie viel muss ich von mir aus quasi noch in diesen Topf mit einbezahlen? Und da sind die beiden Dänen, also Möller und Pütlik, wirklich wichtig gewesen. Und Pajo in Kombination mit Simon Hennig als seinem Co-Trainer, das ist eine coole Kombo. Also es ist echt eine coole Kombo. Weil Pajo, muss man auch ehrlich sagen, war so hinter vorgehaltener Hand bei seinem Antritt ja auch eher als, naja, der sorgt für viel gute Laune, ob da handballfachlich jetzt ganz viel hintersteckt, mal abwarten. Und da muss man aber auch sagen, dass diese Kombo richtig gut funktioniert. Dazu hat er ein Medical Team, die auch gucken mit dem Michael Döring, dass die Belastung entsprechend gesteuert wird. Das ist schon sehr stimmig. Immer unter der Voraussetzung, dass, und da kommen wir vielleicht gleich noch zu, natürlich das dicke Ende jetzt nochmal ein bisschen kommt.
Ja, jetzt müssen wir natürlich sehen, was in den kommenden Wochen passiert. Da sprechen wir aber gleich noch drüber. Lass uns nochmal auf dieses Thema zurückkommen, Trainer und Mannschaft, oder besser gesagt bei diesem Thema bleiben. Ich habe zuletzt ein Video gesehen, irgendwo bei Social Media, von Massimiliano Allegri. Das ist der Trainer des AC Milan, der in Italien viele Jahre sehr erfolgreich schon gearbeitet hat, auch bei Juventus. Und der hatte dann eine Diskussion mit Journalisten bei Sky Italia. Da ging es dann irgendwie um Taktik. Und da hat er gesagt irgendwann, ja, ihr geht mir hier echt auf den Sack. Also ich übersetze das jetzt mal ein bisschen frei, weil ihr redet hier von Taktik, Taktik, Taktik. Aber am Ende ist es völlig egal, welche Taktik ich spiele. Wir haben 11 Spieler auf dem Platz. Und wenn die gute Form haben und in einer Verfassung sind, wo sie Lust haben, Fußball zu spielen und so weiter, dann ist meine Taktik völlig scheißegal. Also eigentlich hat das so plakativ gesagt. Das ist im Handball natürlich ein bisschen anders gelagert. Das ist ja logisch. Handball ist ein deutlich komplexerer Sport, was die Taktik angeht, als das Fußball ist. Aber überschätzen wir es manchmal vielleicht auch ein bisschen, weil du hast gerade gesagt, am Anfang haben alle gedacht, ja, der macht da jetzt ein bisschen gute Stimmung. Aber die Qualität dieser Mannschaft ist ja enorm. Die konnten sie in der Liga zumindest in den vergangenen beiden Spielzeiten nicht auf die Platte bringen. Jetzt scheint das zu funktionieren. Und wenn sie einmal in einem Flow sind, dann ist es meiner Meinung nach auch eine Mannschaft, die mal 25 Spiele hintereinander ohne Niederlage da durchgehen kann. Und sie haben ja immer noch kein Saisonspiel verloren, dürfen wir nicht vergessen.
Das stimmt. Und du hast da ganz recht, weil grundsätzlich sind da ja etliche Weltmeister und international erfahrene Spieler, die in dieser Truppe rumlaufen. Und diese auf deine Idee mitzunehmen, und Pajo ist auch durchaus, wenn Sachen nicht funktionieren, ist er auch durchaus direkt den Jungs gegenüber und macht das auch deutlich, was ihm nicht passt. Nicht, also in seiner ruhigen Art, die er ja nun mal hat, und nicht so völlig aufbrausend, aber schon deutlich und klar. Also die wissen schon, an was sie sind, und die haben auch klare, ich sag mal, Rahmenbedingungen, Richtlinien, die gibt es da schon. Aber es gibt eben auch die Freiheit zu sagen, okay, wir haben halt so viel individuelle Qualität, warum sollen wir die ständig in irgendeine Form pressen, wo sie vielleicht begrenzt werden? Lass uns doch das nutzen, was wir da an X-Faktor, an Weltklasse haben. Und diesen Balancegang, und da kommen wir nämlich auch zum Punkt, weil in dieser Saison hat die SG auch schlechte Phasen in ihren Spielen, also ich nehme jetzt einfach nur mal jetzt das Sonntagsspiel gegen Hamburg, wo sie 0-5 Lauf kriegen, wo sie in der vergangenen Saison oder auch die Spielzeit davor, da wären sie auseinandergefallen, dann hätten sie das Ding weggegeben. Aber nicht mehr in dieser Saison. Dort wird dann auch mit Hilfe von Pajo und einer Auszeit wieder zurückgefunden in die Spur. Dieser übergeordnete Plan, der da ist, an den wird sich dann auch immer wieder erinnert und dann wird er auch befolgt. Und das ist ziemlich cool. Ich finde, diesen Killerinstinkt, der fehlt manchmal immer noch, dass die Spiele dann auch wirklich richtig früh entscheiden. Manchmal lassen sie sich auch zu früh wieder zurück, die Gegner. Aber grundsätzlich sind sie in dieser mentalen Geschichte, in dieser Stabilität so viel weitergekommen. Und das liegt natürlich an einem Ales Pajovic, der dort Sicherheit, aber eben auch Struktur gibt.
Das finde ich ganz interessant, was du jetzt alles gesagt hast, wenn man dir genau zuhört und sich dann währenddessen überlegt, wer vorher der Trainer war. Nikolaj Krikau, der ja ein Trainer ist, der zum Beispiel jahrelang mit Simon Pytlick zusammengearbeitet hat. Und das finde ich erstaunlich. Während Krikaus Zeit in Flensburg hatte man den Eindruck, dass das mit Pytlick nicht so gut funktioniert. Jetzt hatte Pytlick natürlich auch immer wieder Verletzungen in dieser Phase. Aber jetzt klickt es so richtig. Hast du in der Nachbetrachtung eine Erklärung dafür, warum das mit einem Trainer wie Nikolaj Krikau, der ja auch seinen Spielern durchaus Freiheiten lässt, nicht funktioniert hat?
Ich glaube, da musst du auch auf den Kader gucken, weil dort war die Kadersituation ja insgesamt eine andere. Die Spielform, die Pytlick bzw. die Krikau am nächsten kommt, was er gerne möchte, ist natürlich sehr aktiv, sehr temporeich, sehr umschaltmäßig, wo ein Matthias Gissel sich wohlfühlt. Und grundsätzlich fühlt sich ein Simon Pytlick da auch total wohl. Aber während Krikau in Berlin vielleicht mehr Spieler hat, die dieses umsetzen können, und das klingt echt fies, ne? Aber da gab es in Flensburg halt einen Mas Mensah, da gab es einen Jim Gottfriedsson, die das in der Form, in der Reihenform, wie Krikau es gerne möchte, halt nicht haben umsetzen können. Oder auch wollen, das weiß ich nicht genau. Und das war dann für Pytlick, das war so ein Zwischending, wo er nicht ganz Fisch, nicht ganz Fleisch war. Und dann hast du recht, er hatte da auch mit Verletzungen zu kämpfen. Aber ich glaube, das war ein Teil der Herausforderung. Und jetzt ist aber diese Grundlagenstruktur ganz klar. Und dieser Wille des Tempospiels ist bei Pajo auch extrem ausgeprägt. Also die SG soll laufen, die wollen laufen, aber die wollen clever laufen. Also es ist so ein bisschen anders strukturiert halt. Und das kommt ihm mit den Mannschaftskollegen, die er jetzt neben sich hat, mehr entgegen.
Finde ich ganz, ganz spannend, was du da jetzt gerade angesprochen hast, weil du gesagt hast, das ist vielleicht ein bisschen fies, das jetzt so auszudrücken mit Mads Mensah und Jim Gottfriedsson. Aber es entspricht ja den Tatsachen. Das waren andere Spielertypen. Insbesondere Gottfriedsson war nie so der Spieler, der aus dem Tempo heraus die Aktionen eingeleitet hat, sondern er war ein Stratege. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Ja, genau. Also Jim hat sich quasi die Abwehr gestellt und sie dann filetiert, wenn du es so möchtest.
Ja, und auf eine überragende Art und Weise. Das hat ja viele, viele Jahre in Flensburg auf einem Weltklasse-Niveau funktioniert. Also nicht, dass da jemand jetzt denkt, wir kritisieren hier Jim Gottfriedsson aufs Schärfste, um Gottes Willen. Aber der Unterschied in der Spielweise ist ja schon eklatant, kann man gar nicht anders sagen.
Genau, also es geht überhaupt nicht gegen Jim, weil der in dem, was er macht und was er kann, ist der nach wie vor und jetzt auch in Ungarn immer noch überragend. Die Entwicklung des Spiels und der Struktur des Spiels von der SG und mit den entsprechenden anderen Trainern ist halt einfach eine ganz andere gewesen. Und da war Jim dann irgendwann nicht mehr oder die Form von Jim nicht mehr so zu Hause. Aber das lag eben auch daran, dass dann Spielertypen kamen, unter anderem eben auch ein Simon Pytlick, die auf einem ganz anderen Niveau unterwegs sind oder auf einer ganz anderen Art und Weise unterwegs sind. Und das hat halt nicht gematcht. So. Und das, finde ich, ist eine normale Entwicklung auch über die Zeit.
Kann man sagen, dass Nikolaj Krikau einfach 2 Jahre zu früh in Flensburg gewesen ist?
Ja, entweder das oder der Kaderumbau ist entsprechend zu spät losgegangen. Ich glaube schon, dass Krikau mit dem, was jetzt da ist, wäre der Krikau-Handball durchaus auch erfolgreich. Ob das mit dem, was dann im Vorwege jetzt alles bis zu seiner Beurlaubung, Entlassung gewesen ist, ob das nochmal so hätte harmonisch zusammenfinden können, das sei mal dahingestellt.
Kann man denn, wenn wir jetzt wissen, dass zum Beispiel auch zuletzt die Füchse mit dem Trainer Nikolaj Krikau zu Hause fast 40 Tore vom HSV kassiert haben, kann man denn mit Run-and-Gun-Handball auf diese Art und Weise deutscher Meister werden?
Oh, das ist ja immer die ganz große, spannende Frage. Also es gibt ja so die Klassiker, die sagen, du brauchst die gute Abwehr. Guter Angriff ist schön, aber du brauchst die gute Abwehr, um Meister zu werden. um Titel zu holen. Und ich persönlich bin auch so ein bisschen der Verfechter davon, aber ich glaube, dass der Handball heutzutage, das eine bedingt das andere. Also du brauchst eine solide Abwehr, damit du ins Laufen kommen kannst, und dann brauchst du das Tempo. Und bei Krickau sah es zuletzt in Flensburg so aus, dass dieser Umschaltmoment und das nach vorne Vollgas, das war da. Es war auch manchmal Deckung da, aber diese Balance und das Zusammenpassen der beiden Teile hat halt nicht so funktioniert. Um das nochmal direkt zu beantworten, ich glaube, nur Run and Gun reicht nicht.
Muss sich dann die SG in der Abwehr noch verbessern? Weil sie haben, wenn ich auf die Tabelle schaue, nicht mal eine Top-5-Abwehr in der Bundesliga aktuell.
Ja, ich würde dann auch dagegen halten. Dann schau mal drauf, wie viele Angriffe gefahren werden von den jeweiligen Mannschaften.
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Statistik habe ich jetzt nicht vorliegen. Ne?
Nee, aber es ist ja tatsächlich so, dass die SG extrem hohes Tempo fährt, dadurch auch eben viele Angriffe fährt, heißt aber im Umkehrschluss auch, dass der Gegner natürlich auch eine höhere Zahl an Angriffen hat. Wenn du dir die Keeper anguckst, die stehen ja jetzt auch nicht schlecht da.
Also gefällt dir insgesamt das Zusammenspiel Abwehr-Torhüter dann doch relativ gut?
Ja, tatsächlich. Ich bin manchmal etwas erstaunt, dass das so zusammenpasst. Ich fand jetzt, du konntest jetzt beim Pokalspiel in Stuttgart beispielsweise sehen, dass Blas, gut, der ist dann auch umgeknickt und hatte ein bisschen Knöchelprobleme, aber du konntest halt sehen, dass dann ein Lukas Jørgensen reinkommt, gegen diese vier Rückraumspieler, großen Raum verteidigen, viel 1-1, dann besser zurechtkommt und das dann löst. Du hast aber dann mit Blas Blagotinčak jetzt gegen Hamburg beispielsweise auch wieder jemanden, der gegen das 7-6 viel Raum abdecken kann und dort gut verteidigt. Ich finde insgesamt, dass die SG-Deckung stabiler wirkt.
Ich möchte da mal ein paar Vergleichswerte herauskramen. Ja, also die SG Flensburg-Handewitt hat in 11 Spielen 399 Treffer erzielt. Das ist wirklich phänomenal gut. Frisch auf Göppingen hat weniger Tore kassiert, 311, die SG Flensburg-Handewitt 326, aber Göppingen hat auch 100 Tore weniger erzielt. Ja, also das ist eine enorme Diskrepanz, die, glaube ich, sehr gut aufzeigt, wie das da läuft. Wenn man schnell ein Handball spielt, dann kassiert man, du hast es ja gerade sehr gut dargelegt, automatisch mehr Treffer. Ist ja ganz normal, aber das ist die Entwicklung des Handballs, die kann man jetzt mögen oder auch nicht. Es gibt aber auch ab und zu Spiele, die wenige Tore nur produzieren innerhalb dieser 60 Minuten, wobei ich gestern auch ein bisschen irritiert war. Ich habe da ja noch ein Spiel selber kommentiert, das der Dortmunder Handballfrauen in Bistrica, und habe dann zwischendurch mal geguckt, wie steht's in der Bundesliga. Dann habe ich gesehen, Kiel gegen den BHC 22-20. Dann dachte ich, oh, nur eine 2-Tore-Niederlage für den BHC ist gar nicht so schlecht. Das war aber das Halbzeitergebnis. Ja, also alleine daran merkt man ja, Timo, wohin die Entwicklung geht. Und dann sprechen wir mal ein bisschen über die Entwicklung des Handballs allgemein, kommen gleich zurück ganz konkret zur SG Flensburg-Handewitt. Gefällt dir das oder gefällt dir das nicht? Und warum?
Ich mag gerne eine gute Abwehr, eine ordentliche Abwehr, die kämpft um den Bälle und sich Bälle holt und gewinnt und wo der Angriff auch dafür arbeiten muss, Tore zu machen. Aber ich bin auch kein Tempo-Handball-Hasser in dem Sinne, ganz im Gegenteil, weil das sind nun mal die Tore, die in Anführungsstrichen verhältnismäßig einfach sind und schnell zu machen sind. Nichtsdestotrotz ist mir 45-41 eher nicht so nah wie ein hart erkämpftes 28-27, sag ich mal. Da bin ich eher zu Hause.
Ja, dann wohnen wir in der gleichen Wohnung. Ja, also ich finde es auch. So ein Sieg, der hart erarbeitet und hart erkämpft ist, der gefällt mir halt richtig gut. Es ist natürlich auch durchaus schön zu sehen, welche athletischen und technischen Fähigkeiten die Spieler mittlerweile fast alle haben. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Aber gegen so einen Kampfsieg habe ich nun auch nichts, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was die Entwicklung angeht, wenn wir bei diesem Thema bleiben, nicht wie der Handball sich spielerisch, sportlich entwickelt hat, sondern es gibt jetzt eine Reform. Wir haben da zuletzt hier im Podcast auch drüber gesprochen. Es gibt eine Reform der Champions League und die Wahrscheinlichkeit ist ja dann auch sehr, sehr groß, dass eine dritte deutsche Mannschaft international, also in der Königsklasse zumindest mal mit dabei ist. Findest du das gut oder schlecht? Weil ich höre ja gerade bei dir so ein bisschen raus, du bist eher der Handball-Traditionalist. Das liegt natürlich auch an unserem Alter, ja, also wir sind ja ähnlich alt und deswegen mögen wir vielleicht den Handball früherer Zeiten ein bisschen mehr. Dann heißt es ja immer, ja, man ist stehen geblieben, man muss sich ja weiterentwickeln. Aber im Fußball, da haben wir jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, 5 Mannschaften aus Spanien in der Champions League mit dabei. Finde ich nicht gut. Es heißt ja im Endeffekt Champions League. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn nur 2 Mannschaften aus einem Land maximal mit dabei sind. Was sagst du dazu? Was denkst du über diese Veränderung der Champions League?
Ich bin da echt zwiegespalten. Also wenn ich mit Flensburger Augen drauf gucken würde, würde ich natürlich sagen, super, dann steigen die Chancen, dass wir auch verhältnismäßig sicher da eine Chance haben, mit zu sein. Denn das muss man auch sagen, die Vorrunden in der European League, die sind ganz schön langweilig. Also und das ist gar nicht irgendwie dem Wettbewerb insgesamt irgendwas absprechen zu wollen, weil in dieser Saison, wenn man sich dort die mögliche, was sind das, Hauptrundengruppe der Flensburger anguckt, wo dann Kiel und Montpellier wahrscheinlich drin stecken würden, dann wäre das auch schon wieder ein anderer Schnack. Aber die vergangenen 2 Jahre war die European League fast bis zum Final Four letzten Endes. Boah, da musste schon viel passieren, wenn das nicht klappen sollte. So. Und das hast du in der Champions League nicht. Also da ist schon mehr Wumms drin. Aber ich finde, wenn man ähnlich wie im Fußball das zu sehr aufbläht, dann geht auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal verloren, weil gefühlt kann dann ja in Anführungsstrichen jeder dabei sein. Und das finde ich nicht richtig. Nicht für eine Königsklasse da, wo die vermeintlichen Champions spielen sollten. Und das ist mir, da bin ich vielleicht auch Traditionalist, aber das ist mir zuwider.
Kannst du denn die Argumentation oder die Denkweise der EHF verstehen, dass sie an diesem Wettbewerb ein bisschen was verändern müssen?
Ja, das durchaus. Aber die Frage ist immer was. Also klar ist es natürlich sinnig, wenn du das Ding aufbläst, weil du mehr Spiele, Fernsehzeit, mehr Einnahmen brauchst. Dann ist es natürlich richtig, dass Deutschland in dem Fall einen Platz mehr kriegt, weil einfach dort die höchste Qualität da ist. Auch in der Spitze, finde ich tatsächlich. Und dann kann man sagen, ja, in Ungarn und Frankreich und Co. laufen auch noch ein paar rum, die ein bisschen was mit diesem Ball um können. Aber grundsätzlich hat die deutsche Liga eben nicht zu Unrecht das Merkmal, die stärkste Liga der Welt zu sein. Und dann passt das auch, dass dort ein Platz mehr vergeben wird, wenn dann schon erhöht wird. Aber insgesamt, ja, weiß ich nicht. Ich finde, eine Champions League ist für Champions und nicht für 5. Platzierte oder so. Also das ist nicht meins.
So weit wird es hoffentlich im Handball nie kommen. Da bin ich aber auch relativ sicher, weil ich glaube schon, dass die Leute, die in Wien sitzen in der EHF-Zentrale, sich sehr lange darüber Gedanken gemacht haben, was sie jetzt verändern wollen. Ich hatte das hier zuletzt ja auch schon angesprochen. Wir sind eingeladen worden, also eine Gruppe von Journalisten, die dann im Juni in Wien gewesen ist. Und da haben wir dann darüber gesprochen, warum die EHF das teilweise auch verändern will und was aufgebläht im klassischen Sinne wird der Wettbewerb ja nicht, weil man nicht mehr Spieler hat. Es ist eben ein anderes Konstrukt. Man hat aber am Ende eine deutsche Mannschaft mehr mit dabei. So wird es ja kommen. Das ist ganz wahrscheinlich. Aber gut, das ist ja aktuell nur bedingt das Thema der SG Flensburg-Handewitt, denn derzeit ist man Tabellenführer, Timo. Also es läuft wirklich wie am Schnürchen. Aktuell ein Spiel mehr absolviert als der SC Magdeburg, aber man hat sich einfach gar nicht zu Schulden kommen lassen bislang. Aber wenn wir jetzt alleine mal auf die Pokalauslosung schauen, in Magdeburg, also beschissener hätte es wirklich für Flensburg nicht laufen können.
Ich hätte es kaum besser formulieren können. Also das ist wirklich das Worst-Case-Szenario. Magdeburg zu Hause wäre noch wieder ein ganz anderer Schnack, aber Magdeburg auswärts im Dezember, boah, das Final Four sich noch nicht so nah, wie vielleicht der ein oder andere Flensburger das gerne sehen würde. Das ist ein ganz dickes Brett zu bohren.
Auch vielleicht zu dem Zeitpunkt, also wir schauen gleich nochmal ein bisschen genauer auf den Spielplan der SG jetzt, ja? Also weil wir könnten natürlich in ein paar Wochen hier sitzen und sagen, es lag auch ein bisschen am Spielplan, wie Flensburg in die Saison gekommen ist, aber vielleicht auch deswegen so ein dickes Brett, ich meine Magdeburg auswärts ist immer das dickste Brett wahrscheinlich, was du bohren musst, aber wenn man jetzt überlegt, die Wochen vorher nochmal ultra intensiv und dann musst du ausgerechnet zum SCM.
Ja, also alleine vor dem Pokalspiel, Lemgo auswärts, Füchse zu Hause, Löwen zu Hause und dann der SCM auswärts im Pokal. Herzlichen Glückwunsch. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, es fehlt dann definitiv nicht an Konzentration und Fokus, weil den werden sie haben in den Spielen.
Ja, davon ist auszugehen. Also bei den Gegnern ist das absolut logisch. Und wenn du jetzt mit so einem Flow da reingehst, mit so viel guten Gefühlen, mit so viel Erfolgserlebnissen in Serie, dann lassen sich solche Spiele auch leichter spielen. Und Magdeburg ist natürlich ein gutes Thema, denn ich weiß, vorher steht noch ein Spiel in der European League auf dem Programm, aber das spielt im Endeffekt aktuell, glaube ich, für die SG Flensburg-Handewitt so gar keine Rolle. Natürlich, sie wollen da 2 Punkte holen, das ist gar kein Thema. Aber am Samstag um 20 Uhr ist der SC Magdeburg in Flensburg zu Gast. Ist das auch für dich als Journalist jetzt so ein Ding, wo du sagst, da habe ich unendlich Bock drauf? Weil das ist ein Spiel, das kann, ich will nicht sagen, die Saison der SG Flensburg-Handewitt entscheiden. Das ist gar nicht das Thema. Aber es kann natürlich dann hinterher ein Spiel sein, wenn man da zurückschaut auf diese Partie, wo man sagt, dieses eine Spiel, das hat so entscheidend geholfen, dass die SG vielleicht am Ende deutscher Meister geworden ist. Also ich kann mir vorstellen, dass die Vorfreude bei dir enorm ist.
Ja, vor allem, also für mich ist quasi der Grund, warum ich mich so drauf freue, weil das in meinen Augen, und das ist gar nicht, um irgendwie andere Gegner, die bisher gespielt worden sind, irgendwie schlecht zu machen oder so, sondern das ist für mich der erste wirklich richtig große Stresstest, den die SG zu bestehen hat. Und ich bin wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, wie die damit umgehen, wie sie diesen Stresstest quasi bestehen oder eben auch nicht und wie sie diesen angehen und lösen. Ich finde das irre spannend. Und das ist dann schon für mich definitiv in irgendeiner Form ein richtungsweisendes Spiel, was auch die kommenden Wochen quasi von der Tendenz her vielleicht ein bisschen zeigen kann. Besteht die SG diese Prüfung, ja, dann kannst du sagen, okay, dann hast du wirklich ernsthaft ein Wörtchen da oben mitzusprechen. Verlieren sie zu Hause, und das ist nämlich auch für mich ein wichtiger Faktor, es ist eben zu Hause, naja, dann ist der Weg schon noch relativ weit. Weil dann hast du auch noch Melsungen auswärts, du hast Gummersbach zu Hause und dann eben das Dreigestirn, wie eben genannt, Lemgo, Füchse, Löwen. Also ich finde, das ist sehr, sehr richtungsweisend, das Spiel gegen Magdeburg. Und das ist das, was es so interessant und spannend macht.
Es ist vor allem, du hast es ja gerade auch gesagt, ein heftiger Spielplan. Also jetzt Magdeburg zu Hause, dann geht's nach Melsung, die einen starken Aufwärtstrend zeigen derzeit, haben jetzt wieder auch ein paar Spieler mit dabei und haben jetzt auch am Wochenende relativ, ja, ich weiß nicht, glücklich, kann man nicht sagen, in Minden gewonnen, aber sie mussten schon ordentlich kämpfen. Dann zu Hause gegen Gummersbach. Und Gummersbach, das ist eine Mannschaft, die kann meines Erachtens rein theoretisch auch auf jeden Fall den Flensburg gewinnen. In Lemgo ist es immer unendlich schwer. Hannover hat da zwar jetzt gewonnen, aber davor halt nur der SC Magdeburg. Und die gewinnen ja in der Regel immer. Von daher kann man gegen die mal zu Hause verlieren. Dann geht's halt gegen die Füchse und gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also das Positive ist, dass diese Spiele gegen die Füchse und gegen die Löwen beide in der eigenen Halle stattfinden.
Ja, definitiv. Also Gummersbach und Lemgo ist immer schwer für die SG zu bespielen. Ich kann dir auch gar nicht wirklich genau erklären, warum und wieso und weshalb, aber gefühlt ist das die letzten Jahre immer eine fiese Aufgabe für die SG. Ich kann mich kaum an Spiele gegen die erinnern, wo es verhältnismäßig leicht war. Es war immer irgendwie hakelig. Und der Reigen, dann Füchse, da hast du Ex-Trainer Trickau, der dann in Flensburg seine Visitenkarte abgibt. Und dann hast du 3 Tage später, am 14.12. dann Mike Machola, auch Ex-Trainer, der mit den Löwen dann seine, ja, ich denke mal, emotionale Rückkehr in die GP Jewel Arena, so heißt sie dann ja jetzt, liefert. Das ist richtig spannend, da ist richtig Zunder drin.
Also ich habe auch schon richtig Bock drauf. Leider ist Flensburg nicht um die Ecke, wie man hier in Dortmund sagt, ja, sonst würde ich mir das Spiel auf jeden Fall auch ansehen. Ist doch gar keine Frage. Aber ich finde, was dieses Spiel angeht, auch so interessant, dass es ein Gegensatz der Systeme ist. Der SC Magdeburg spielt einen ganz, ganz anderen Handball. Sie können auch Tempo gehen, ist ja gar keine Frage. Aber generell spielen sie im Positionsangriff vor allem einen ganz, ganz anderen Handball als die SG Flensburg-Handewitt. Und ich mag das immer, wenn so zwei unterschiedliche Systeme aufeinandertreffen. Gestern auch habe ich mir dann noch das SCM-Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen angesehen. Da haben sie in der ersten Hälfte ja auch etliche 7 Meter liegen lassen. Dann gab es eine Auszeit, wo Bennett Wiegert gesagt hat, ich glaube, da stand es 10-10, hat er gesagt, das Ergebnis ist eigentlich super für uns, wir müssen das hier richtig einordnen, wir haben viele freie Chancen liegen lassen und so weiter. Und mir war eigentlich klar, dass sie hinten raus wieder diese Souveränität zeigen und beweisen mit dem Glauben in die eigene Stärke. Und das haben sie ja nicht gemacht über unendlich viel Tempospiel, das haben sie gemacht über eine herausragende Abwehr. Und auch das ist etwas, was Magdeburg Stand jetzt von der SG Flensburg-Handewitt unterscheidet. Auf der einen Seite sehen wir eine Weltklasse-Abwehr und vorne Positionsangriff mit viel Isolation, hast du ja eben auch gesagt. Und auf der anderen Seite unfassbar viel Tempo. Problem ist nur, wenn du nicht in dieses Tempo kommst, hast du eigentlich die schlechteren Karten.
Das stimmt. Aber ich finde, den Offensiv-Flow, den die SG diese Saison, die ersten beiden mal ausgenommen, in diesen Spielen bisher gehabt hat, finde ich faszinierend. Also da ist auch eine gewisse Selbstverständlichkeit drin, da ist eine Beweglichkeit drin, eine Geschwindigkeit drin und dann auch immer wieder über Kreuzung irgendwo, also Marco Grigic gegen Einzelblock werfen zu lassen, ist quasi ein Tor. So. Und diese Situation kreieren die Flensburger laufend. Und dann haben sie ja nun auch auf beiden Seiten, also rechts mit Domen Novak wirklich einen grundsoliden Abschließer. Und links über Emil Jakobsen, finde ich, muss man nicht viel sagen. Das gibt sich von selbst. Und das ist natürlich dann, wird spannend zu sehen, wie sie gegen diese Magdeburger Deckung zurechtkommen. Ich finde aber auch, dass unter anderem die Löwen gezeigt haben, wie man das bespielen kann. Ich fand die nämlich gar nicht so schlecht. die haben ein bisschen viel liegen gelassen und hatten am Ende echt Schwierigkeiten, dann das zu lösen. Aber ich glaube, das war dann auch eine Kraftfrage bei den Löwen. Und da glaube ich, dass die SG mehr Körner hat, einfach. Und das wird echt spannend. Ich mag aber diesen Magdeburger Angriff, dieses ständige Reinrammeln und das 1-1 suchen und für jeden Kram auch immer noch einen Freiwurf kriegen, das triggert mich tatsächlich. Das finde ich nicht schön und ich finde es auch nicht richtig immer. Aber fairerweise, es ist super erfolgreich.
Und es hat den Handball ja auch ein bisschen verändert, muss man auch sagen. Also das, was Bennett Wiegert in den vergangenen 10 Jahren in Magdeburg taktisch verändert hat, hat auch den Handball insgesamt verändert, weil ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, auch mit deinem Kollegen Rufen Möller, wo wir dann darüber diskutiert haben, warum ist die SG jetzt schon wieder nicht ins Final Four der Champions League gekommen? Warum hat es nicht gereicht? Und da war ja oft das Thema Physis ein Problem. Ja, wenn wir gegen Westbam spielen, die haben einfach mehr Physis und die haben mehr Zeit, sich vorzubereiten. Das war ja dann auch oft ein Thema. Aber Bennett Wiegert hat gezeigt, dass man auch mit einer anderen Form von Handball erfolgreich sein kann und das zieht sich jetzt ein bisschen durch den Handball international. Also es ist nicht mehr dieses, wir setzen komplett auf Physis bei den internationalen Spitzenteams und sind einfach groß und stärker als der Gegner. Das hat sich schon verändert.
Definitiv. Und es gibt ihm ja auch recht. Also die einfache Formel ist ja, je dichter ich ans Tor komme und je freier ich da abschließen kann, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch treffe. Und da ist ja auch wirklich was dran. Das zeigt das Ganze ja auch. Und deswegen gibt es ja auch immer mehr unterschiedliche Spielertypen. Also ein Luke Steins, ein Schipper Goethe oder ja, wen auch immer von den kleinen Schlitzern, die du da nimmst, die hätten ja vor 10, 15 Jahren echt ein hartes Leben gehabt und wer weiß, ob die überhaupt in der Bundesliga richtig angekommen wären. Das ist aber jetzt so, weil dieses Spiel sich eben auch so verändert hat. Auch weil der SC Magdeburg zeigt, wie man das lösen kann und dass sie dann auch überragende 1-1-Spieler haben, die mit Kreisläufer wegziehen und dann isoliert irgendwie da ihre Zweikämpfe auch gewinnen können. Naja, das gehört dann auch dazu, aber das muss man auch richtig einsetzen und das tun sie super. Da gibt's gar nichts.
Zwei Personalien würde ich gerne noch mit dir im Hinblick auf das Spiel dann am Samstag besprechen. Die eine ist Marco Grigic, der für meine Bewertung, muss ich sagen, besser reingefunden hat, schneller, würde ich sagen, nicht besser, aber schneller reingefunden hat in das System der SG Flensburg-Handewitt, als ich das gedacht hätte. Ich habe gedacht, ein bisschen mehr Anlaufzeit brauchst du dann trotzdem noch.
Er macht das gut. Also er hat wirklich Auf und Abs auch bisher gehabt in dieser Saison. Er hat auch wirklich 1-2 Streichergebnisse dazwischen gehabt, aber er ist ja auch erfrischend ehrlich und ungefiltert und unverblümt irgendwie in der Einschätzung seiner Leistung. Also der sagt ja auch direkt, heute war ich scheiße, da kannst du knicken heute. So, das ist wirklich erfrischend und mittlerweile echt nicht mehr gang und gäbe. Das wirst du auch wissen. Aber der kann das wirklich toll einschätzen. Und dadurch, dass die Situation bei der SG jetzt auch so ist, wie sie ist, dass Witzke früh mit Schulter dann raus war nach dem Minden-Spiel, hat er auch automatisch mehr Verantwortung und mehr Spielzeit bekommen. Und dann mit Lasse Möllers Handbruch noch mehr. Und das hilft ihm natürlich ungemein. Und dann hat er mit Püdlik einen neben sich, der ihn dann schon auch, naja, an die Hand nimmt, ist zu viel gesagt, weil Marco Grigic kann schon viel selbst. Aber der ihn da so ein bisschen anleitet und in Situationen bringt. Und dass der Junge individuell was kann, naja, das hat er auch international schon gezeigt.
Du hast eben übrigens einen Namen genannt, von dem ich nicht ganz sicher war, wie das funktionieren würde. Kent Robin Tönnesen, der, wie ich finde, das sehr gut macht bislang. Aber den Namen, den du gerade erwähnt hast, Lasse Möller, war der andere, auf den ich hinaus wollte. Nicht jeder wird es mitbekommen haben. Du hast es gerade nochmal gesagt. Er hat sich die Hand gebrochen. Ich finde, er hat in den ersten Wochen der Saison wirklich gezeigt, welchen Mehrwert er für diese Mannschaft hat. Ich halte von ihm sehr, sehr viel. Er hat ja auch dann im Duell mit dem Erzrivalen THW Kiel ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also phänomenal gut gespielt und war da der Matchwinner an diesem Tag, aber der fehlt denen schon dann. Also das ist so ein Akteur, der hat dann nochmal diesen, ich zitiere dich da auch mal, diesen X-Faktor, gerade in so einem Spiel wie gegen den SC Magdeburg.
Ja, definitiv. Wobei Lasse Möller, der kann halt Derbys. So. Ich kann mich an kein wirkliches Derby erinnern, wo er teilgenommen hat, wo er nicht gut war. Ich finde, Lasse Möller hat das offensiv wirklich sehr, sehr gut gemacht und hat da viel Verantwortung auch übernommen und durfte auch viel zeigen. Ich finde nach wie vor, dass er eine Herausforderung im Defensivbereich hat. Also da auf der Seite, wo er steht, da wackelt es eher, von meinem Gefühl her. Aber nichtsdestotrotz ist es einer, der SG gut zu Gesicht stehen würde, auch gerade für diese Top-Begegnung. Auf der anderen Seite hat sie jetzt auch gezeigt, die SG, dass sie es auch im Moment ohne ihn kann. Aber völlig klar, wenn du einen Lasse Möller haben kannst, dann nimmst du den.
Ja, absolut. Also in meinem Kader hätte er auf jeden Fall einen festen Platz, aber ich bin auch ein bisschen Fan seiner Spielweise und ich mag auch seine Art, ich mag seine Aussagen in Interviews, da ist er auch immer relativ direkt und das finde ich super. Dann fast abschließend dein Tipp, wie geht's denn aus?
Du meinst in Rumänien, Dienstag? Nein, okay. Ich tippe auf einen knappen SG-Sieg tatsächlich. Ich bin so beim 34-32.
Okay, und dann möchte ich von dir nochmal jetzt wirklich abschließend eine Einschätzung zur Liga gerade insgesamt. Wie ordnest du das ein? Jetzt mal unabhängig von den Spitzenpositionen. Ich glaube, da sind wir momentan relativ gesettelt. Ein bisschen verschoben ist das Bild ja dadurch, dass Magdeburg immer noch ein Spiel weniger absolviert hat aktuell. Aber so insgesamt, was hast du wahrgenommen in den ersten Wochen der Saison? Wir haben jetzt gut ein Drittel schon absolviert.
Ich bin überrascht darüber, dass so eine gesetzte Bundesligamannschaft, für die ich den SC DHFK Leipzig beispielsweise halte, dass die so gar nicht in die Spur gefunden haben. Die haben mit Raúl Alonso in meinen Augen einen wirklich ordentlichen, guten Trainer. Das hat mich überrascht. Und insgesamt finde ich tatsächlich, dass die Liga, ich hätte Minden nie mit 5 Punkten zum jetzigen Zeitpunkt gesehen. Und trotzdem haben sie die. Und ich hätte auch Hannover weiter oben gesehen. Ich finde, die birgt unfassbar viele Überraschungen. Und dann kannst du natürlich sagen, gut, da oben hast du mit der SG, mit Magdeburg und vielleicht mit Abstrichen auch Kiel und die Füchse und so. Aber dann hast du auch Gummersbach und Lemgo, die hinten dran sind. Du hast auch eine MT Melsung, die langsam wieder am Kommen ist. Gegen Rhein-Neckar-Löwen kannst du auch verlieren. Also ich finde, da ist so viel ausgeglichen. Und der HSV Hamburg ist für mich so das Dark Horse. Du brauchst nur Mühe nicht da sein als Top-Mannschaft und dann gehst du baden gegen die Hamburger. Und also ich finde sie unglaublich spannend und ausgeglichen, diese Bundesliga. Und ich hätte gedacht, dass die Aufsteiger wesentlich mehr zu kämpfen hätten als das, was sie tun bisher.
Und übrigens nach einem guten Start in die Saison, die HSG Wetzlar, boah, die muss aktuell so ein bisschen aufpassen, mal gucken, wie sich das dort entwickelt. Und ja, aber ich kann dir da zustimmen, ich sehe das tatsächlich genauso. Die Rhein-Neckar-Löwen, die haben immer wieder Phasen in Spielen, wo sie mich völlig überzeugen und dann im nächsten Moment denke ich, ah, du meine Güte. Jetzt gestern, du hast es ja auch gesagt, in Magdeburg hatte man das Gefühl, ihnen gingen die Kräfte aus. Das ist natürlich dann auch eine Frage der Qualität. Wenn du noch mehr Qualität auf der Bank hast, dann gehen dir nicht so schnell die Kräfte aus. Und in Magdeburg ist es sowieso für fast alle Mannschaften ein riesiges Problem, dann über 60 Minuten die Leistung zu bringen, um da was mitzunehmen. Aber generell auch finde ich Erlangen jetzt sehr, sehr stabil in der ersten Phase der Saison. Minden hast du angesprochen, schon 5 Punkte hätte niemand mit gerechnet. Und ich habe ja das Spiel gegen Melsung am Samstag für Dein kommentiert und da hatte ich schon den Eindruck, wenn die jetzt, die spielen ja jetzt gegen Leipzig, ja, wenn die es schaffen, tatsächlich diese Leistung über 60 Minuten zu bringen in der Defensive, dann wird Leipzig große Probleme haben, dort was zu holen. Und das wird dann für Raúl Alonso relativ eng. Aber das ist nicht unser Thema. Ich wollte einfach nur von dir nochmal eine Gesamteinschätzung und wir sind da anscheinend ähnlicher Meinung. Jetzt haben wir über eine Stunde miteinander geplaudert, Timo. Hat es dir denn Spaß gemacht? Weil so lange haben wir das noch nie gemacht.
Das stimmt, aber es ist ja kurzweilig. Und es ist ja ein Thema, in dem wir uns beide relativ wohlfühlen. Und Handball an sich ist ja immer ein Talk wert.
Absolut, so sieht das aus. Ihr habt ja auch einen Podcast, der jetzt in der wievielten Ausgabe ist?
Oh, da triffst du mich ja auf den richtigen Fuß. Ich glaube, wir nähern uns der 40 langsam.
Ja, das ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Das heißt, demnächst große Party zur 50.
Wir arbeiten dran.
Okay, ich warte auf die Einladung. Aber egal, Spaß beiseite. Timo, herzlichen Dank nochmal, dass du mit dabei sehr gewesen gerne bist. Und ja, falls ihr denkt, das ist ein tolles Format, das möchte ich gerne unterstützen, kein Problem. Schaut vorbei auf patreon.com/kreisab oder schaut in die Shownotes, also die Informationen zur Sendung. Dort gibt es einen Link zu PayPal und da könnt ihr gerne unterstützen. Ihr könnt euch den Betrag selber aussuchen, die Regelmäßigkeit, alles überhaupt gar kein Problem. Und ihr solltet gerne Werbung machen für dieses Format. Das könnt ihr tun, wenn ihr unterwegs seid in den sozialen Medien. Dann könnt ihr Links auch gerne weiterschicken, den zur Facebook-Seite, den zur Seite bei X, den bei YouTube, aber vor allem Instagram. Da gibt es ja in den Stories auch regelmäßig was. Ich weiß, zuletzt ist das ein bisschen weniger geworden, als ich gedacht habe, aber es liegt auch daran, dass ich beruflich gerade eine Menge zu tun habe. Und ich kann schon sagen, ihr könnt euch, das habe ich hier schon mal angedeutet, auf ein tolles Projekt freuen, was dann irgendwann demnächst bekannt gegeben wird. Hoffe ich zumindest, dass es in diesem Jahr noch der Fall sein wird. Ansonsten danke für eure Treue und eure Zeit und bis zur nächsten Woche. Tschüss.